Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und wir nehmen Abschied vom US-amerikanischen Musiker David Berman.
Just failure, you know, I mean.
Mein Versagen, das ist ein wiederkehrendes Thema auf dem Album. Ich bin wie ein Hund, der sich auf den Rücken dreht, ganz sorglos und sich unterwirft. Genau das tue ich mit meinen neuen Songs. Habt keine Angst vor meiner Depression, das will ich den Menschen damit sagen. Denn das ist das Schlimmste, wenn du schwer depressiv bist und sich die Menschen vor deiner Depression fürchten. Das treibt dich noch tiefer hinein. Ich spreche sehr offen über meine Depression, damit man so einen Zugang zu mir finden kann.
David Berman galt immer als der Traurige unter den Country-Sängern und nie sang er trauriger als auf dem Album der Purple Mountains, das erst vor wenigen Wochen erschien. Heute erreicht uns die Nachricht, dass Berman gestorben ist. Wir werden über diesen Musiker sprechen und viel von ihm hören in dieser Fazitausgabe. Außerdem erste Eindrücke vom SIGET-Festival in Budapest und es geht um klagefreudige Medienanwälte, die Verlage und Journalisten immer häufiger schon vor der Berichterstattung unter Druck setzen. All My Happiness Is Gone von den Purple Mountains, dem Projekt also von David Berman, der unerwartet gestorben ist. 52 Jahre wurde er alt. 10 Jahre hat man wenig von ihm gehört, seitdem er 2009 seine Band die Silver Juice aufgelöst hat. Und dann dieses neue Album der Purple Mountains, übrigens hochgelobt in der Musikpresse. Der Musikjournalist Andreas Diewald ist am Telefon, hat David Berman noch vor kurzem zum Interview getroffen. Wie haben Sie ihn denn da erlebt?
Also ich habe ihn zum ersten Mal interviewt, muss ich sagen. David Berman gilt ja als ziemlich exzentrischer, vergrübelter und auch erratischer Typ. Und ich wusste nicht, was mich erwartet, aber er war wirklich entwaffnend freundlich und offen und mitteilungsfreudig. Also auch bei den schwierigen Themen, von denen es bei ihm ja einige gibt. Was seltsam war, auf manche Fragen antwortete er in minutenlangen, ausführlichen Vorträgen, sodass man selbst kaum noch zu Wort kam. Aber abgesehen davon machte David Berman wirklich einen sehr guten, zuversichtlichen und vor allem sehr liebenswürdigen Eindruck. Also er freute sich ganz offensichtlich, dass er sein neues Album Purple Mountains nach mehreren Anläufen so gut hinbekommen hatte.
Gehen wir nochmal zurück zu den Anfängen seiner Karriere mit den Silver Juice. Womit ist er denn eigentlich bekannt geworden, dieser David Berman? Wofür steht er?
Ja, bekannt wurde der amerikanische Sänger und Songwriter David Berman. Er ist 1967 in Williamsburg, Virginia, geboren mit der Indie-Rockband Silver Juice, die er 1989 mit seinen Studienfreunden Stephen Martmus und Bob Nastanovich gegründet hatte. Die wurden kurz darauf mit ihrer zweiten Gruppe Pavement dann sehr erfolgreich im amerikanischen Underground. Da wurden auch die Könige des Post-Rock sozusagen damals, sodass die Silver Juice immer wie so ein Nebenprojekt erschienen. Aber das waren sie keineswegs. Also David Berman war ein äußerst begabter Songwriter, auch wenn man das auf den frühen, lauten und krachigen Platten der Silver Juice kaum hören konnte. Also auffällig aber waren von Anfang an die originellen Songtexte. Jetzt muss man wissen, dass David Berman Zeit seines Lebens an einer tiefen Depression gelitten hat und die thematisierte er in seinen Texten mit schon schmerzhafter Ehrlichkeit, mit sardonischem Witz und mit schwarzem Humor. Und also auf den folgenden Alben der Silver Juice verfeinerte Berman seinen Stil und erinnerte dabei manchmal schon fast an so lakonische amerikanische Literaten wie Richard Brautigan oder John Fante oder auch an Songpoeten wie John Prine oder Randy Newman.
Und dann hat er die Band Silver Juice aufgelöst 2009 und man hat lange nichts von ihm gehört, bis zu diesem jüngsten Album, nämlich den Purple Mountains. Also warum überhaupt der Name Purple Mountains?
Also im Bandnamen Purple Mountains zitierte Berman die inoffizielle Nationalhymne America the Beautiful. Und er ist, wie er selbst sagt, also so ein verquerer Patriot, der schon als Kind Präsident werden wollte und dessen Seelenzustand von der Verfassung seines Landes abhängt. Und da hat er jetzt mit den Purple Mountains ein Album mit so angeschrägter Country-Music gemacht, auf dem er fast wie Waylon Jennings oder Merle Haggard vor 40 Jahren ganz direkt und schonungslos autobiografisch aus seinem Leben erzählt.
Mhm. Und zu dieser Autobiografie gehört ja sicher auch als großes Thema sein Vater. Wir hören mal kurz rein, was er über ihn sagt.
Der einzige Schaden, den ich meinem Vater zufügen konnte, war, mich aus seinem Leben herauszunehmen. Darüber war er nicht glücklich. Aber er kann nicht alles haben. Mein Vater ist wie eine Abrissbirne, die die Institutionen meiner Gesellschaft zerstört. Ich kann ihm keinerlei Respekt zollen.
Ja, das sind also harte Worte, die da David Berman über seinen Vater ausspricht. Was war denn mit diesem Vater los?
Also er hat mir erzählt, dass er die Band Silver Juice damals auch aus Verzweiflung über die Taten seines Vaters Richard Berman aufgelöst hat. Richard Berman ist ein mächtiger rechter Lobbyist in Washington, genannt Dr. Evil, der also brutale Kampagnen gegen Tierschützer, Gewerkschaften oder Nichtraucherinitiativen geführt hat, der sich auch zum Beispiel gegen das Verbot von Alkohol am Steuer ausgesprochen hat. Und für David Berman, so sagt er, ist sein Vater ein Trauma, an dem er sich in seiner Kunst bis heute abarbeitet. Also in den letzten Jahren, hat David Berman mir erzählt, hat er Unmengen an politischen Dokumenten studiert und Bücher über politische Philosophie gelesen, um herauszufinden, wie die Arbeit seines Vaters seine Welt negative Weise natürlich geformt hat.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass er Drogenprobleme hatte, also David, nicht der Vater. Seine Depressionen haben Sie bereits erwähnt, haben ja auch mit ihm darüber gesprochen. Eine Trennung hatte er auch hinter sich und dann eben solche tief traurigen Titel wie All My Happiness Is Gone auf diesem neuen Album. Was war denn los mit ihm in den vergangenen Jahren?
Also Berman war vorher schon lange drogenabhängig, hat einen Suizidversuch unternommen, hat sich dann natürlich auch mit seinem Vater entzweit, hat vor kurzem sich von seiner Frau Cassie getrennt, ist aus dem gemeinsamen Haus in Nashville ausgezogen und hat seine Mutter verloren, bei der er also nach der Trennung seiner Eltern aufgewachsen ist. Also über all diese leidvollen Erfahrungen hat er jetzt seine neuen Songs mit den Purple Mountains geschrieben. Und er mir erzählt hat, also da fühlt er sich der traditionellen Country-Musik dann schon sehr verbunden.
Sind Sie denn genauso begeistert von diesem neuen Album wie viele andere Musikkritiker?
Ja, absolut. Also David Berman hat hier mit dem Debütalbum als Purple Mountains, wie sagen wir, es ist ein Narrativ von Lethargie, Kollaps und Wiedergeburt, also die kaum bewegender und aufbauender hätte ausfallen können. Also immer wieder möchte man eigentlich die Melodien seiner Songs trotz der todtraurigen Inhalte mitsingen eigentlich. Und all diese poetischen Metaphern und Wortspiele und originellen Sprachbilder genießen, die Berman eigentlich ja als stillen Meister seines Fachs ausweisen.
Der Musikkritiker Andreas Dewald über David Berman, Kopf und Songschreiber der Band Purple Mountains, der überraschend mit 52 Jahren gestorben ist. Vielen Dank.
Bitte.
Dass der Journalismus im Umbruch ist seit vielen Jahren, ist bekannt. Schwindende Kunden, schwindende Budgets und auf der anderen Seite steigender Druck durch enormes Tempo im Betrieb, durch unsichere Quellen und durch, darüber sprechen wir jetzt, Post von Anwälten. Die versuchen nämlich immer häufiger schon im Vorfeld bestimmte Berichterstattungen zu verhindern, wie eine Studie der Technischen Universität Dortmund ergeben hat. Und einer der Autoren ist Tobias Gostomczyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund. Hallo.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Gostomczyk, von welchen Fällen sprechen wir da eigentlich? Geht es um Regenbogenpresse, um Promi-Berichterstattung?
Ja, es geht vor allen Dingen um Fälle, wo vor einer Berichterstattung Journalistinnen und Journalisten Post vom Anwalt bekommen und da steht dann drin, dass sie eine Berichterstattung unterlassen sollen. Ansonsten könnte das rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, also im Klartext gesprochen teuer werden. Und dann muss man ein bisschen unterscheiden, welche Fälle es dort gibt. Es gibt natürlich den investigativen Journalismus, der, wenn er jemanden konfrontiert mit einem Vorwurf, dass es dort einen Missstand geben könnte, Kontakt aufnehmen muss mit Privatpersonen, Prominenten, großen Unternehmen und dann dort anfragt, dass der Post vom Anwalt bekommt und gesagt wird, dass man eine Berichterstattung unterlassen sollte. Und dann gibt es die andere Variante. Es wird über einen Prominenten, über eine Hochzeit beispielsweise berichtet und darüber sollte nicht berichtet werden aus Sicht der Prominenten. Und dann werden andere Redaktionen angeschrieben und es wird gesagt, diese Berichterstattung soll auf keinen Fall übernommen werden. Und da ist es so, dass es letztlich rechtlich gar kein Instrument gibt, wie man dagegen vorgehen könnte. Und deswegen sind es eher Drohschreiben, also die versandt werden und wo gesagt wird, eine Geschichte soll gar nicht erscheinen und man schon präventiv tätig werden möchte.
Sie haben jetzt gerade zwei verschiedene Beispiele erwähnt, Investigativjournalismus, dann aber auch diese Promi-Berichterstattung. Wie bewerten Sie das denn? Man könnte ja auch, wenn ich jetzt mal an Prominente denke, sagen, das ist deren gutes Recht, dass sie jetzt nicht in ihre Privatangelegenheiten reingefunkt haben wollen.
Das kann man sicher so sehen. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Wahrnehmung von Rechten auf Seiten von Betroffenen etwas Illegitimes wäre. Man kann hier aber sehen, gerade im präventiven Bereich, dass die, wo es um den investigativen Journalismus geht, dass die Medien dort relativ professionell aufgestellt sind und sich häufig nicht einschüchtern lassen von Drohschreiben. Manchmal ist es sogar so, dass sich Journalisten zur Recherche noch ermuntert fühlen, wenn ein solches Schreiben ins Haus flattert. Auf der anderen Seite gibt es aber diese Fälle der prominenten Berichterstattung, wo sich die Frage stellt, soll etwas übernommen werden, was schon übernommen worden ist? Und man weiß, wenn man dort berichtet, hat man es mit hoher Wahrscheinlichkeit anschließend mit einer rechtlichen Auseinandersetzung zu tun. Da sind es eher ökonomische Fragen, die im Vordergrund stehen. Also geht es nicht so sehr um die öffentliche Aufgabe, sondern um die ökonomische Frage, ist mir das diese Geschichte wert oder lasse ich nicht davon ab und nehme eine andere prominenten Geschichte, die ich dann an die Stelle setze?
Warum hat das zugenommen? Also haben Anwälte dieses Geschäftsfeld erst spät für sich erkannt?
Da gibt es mehrere Erklärungsmuster, die man jetzt zugrunde legen kann. Ein Erklärungsmuster ist natürlich, dass das Presserecht, wie wir es heute auch noch kennen, aus einer analogen Zeit stammt und dort zugeschnitten ist auf Massenmedien, wo nichts digital vorgehalten worden ist an der Berichterstattung. Also wenn ich einen Unterlassungsanspruch gegenüber einer überregionalen Zeitung geltend gemacht habe, dann konnte ich anschließend damit rechnen, dass eine Information auch aus der Welt war. Das sieht im Internet natürlich anders aus. Jeder kennt den Satz, das Internet vergisst nichts. Wenn da eine Information erstmal im Netz ist, dann ist die anschließend sehr schwer, dort wieder herauszubekommen. Und dann gibt es natürlich auch Entwicklungen im Journalismus, gerade im Online-Journalismus, der immer kurztaktiger arbeitet, wo manchmal auch Ressourcen fehlen, um längerfristig zu recherchieren und auch es eine Tendenz gibt der Übernahme von Informationen. Das kann natürlich auch eine Motivation sein. Und der letzte Punkt, den man anführen kann, besteht darin, dass der Markt von Presserechtsanwältinnen und Anwälten, der ist aber wirtschaftlich gesehen sehr kleines Feld mit sehr wenigen Akteuren und die da keine wachsenden Märkte sehen können. Und dann gibt es die Überlegung, auf neue Instrumente zu setzen, um da das eigene Repertoire auszudehnen.
Nun haben Sie erwähnt, dass manche Journalisten auch angespornt sind von solchen Bedrohungen von außen. Beobachten Sie denn auch, dass Medienunternehmen, die sich solcher Klageschriften dann ausgesetzt sehen, auch weniger kampfbereit sind? Also gibt es da so einen Rückzug?
Ja, das sehen wir in der Tat als ein großes Problem, dass Medienunternehmen dort weniger kampfbereit sind, weil natürlich die Rechtsverteidigung auch ein Kostenfaktor ist. Und dieses Streiten um der Sache willen wird natürlich schwieriger, wenn ich dort weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung habe.
Was empfehlen Sie denn in dieser vertrackten Situation? Müssen wir da am Presserecht vielleicht auch rumkorrigieren?
Ich bin nicht sicher, ob das Presserecht hier der richtige Ansatzpunkt ist, aber es müsste auf jeden Fall eine stärkere Tendenz geben und wir schlagen vor, eine Selbstverpflichtung von Medienunternehmen, dass jedenfalls Fälle, die von grundsätzlicher Bedeutung sind, auch eine Chance haben, juristisch durchgefochten zu werden und dass es nicht so ist, dass in der Abwägung häufig von Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit sofort das Persönlichkeitsrecht immer schon aus finanziellen Gründen die Oberhand hat.
der Medienrechtler Tobias Gostomczyk über Einschüchterungsversuche von Anwälten gegenüber Journalisten an der TU Dortmund hat er zusammen mit seinem Kollegen Daniel Moosbrugger darüber eine neue Studie erarbeitet. Und ich sage vielen Dank, Herr Gostomczyk.
Ja, ich danke auch.
In unserer Sommerserie über Kunstsammler geht's nach London heute. Valeria Napoleone begann in den 1990er Jahren Kunst zu sammeln, und zwar nur von Frauen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Inzwischen ist sie eine der wichtigsten Sammlerinnen in der Stadt, zeigt ihre Kunst zu Hause, und dort hat sie Martin Hahn besucht.
Hello. Hello, this is Martin.
Yes, I'm open the door.
Valeria Napoleone lebt im Londoner Stadtteil Kensington, da wo die Autos groß und die Wohnungen größer sind. Ihre Familie hat es offensichtlich zu Wohlstand gebracht. Napoleones Assistentin öffnet die Tür.
So Valeria is in the living room. Cool.
Die Sammlerin wartet im Wohnzimmer unter einer Uhreninstallation von Künstlerin Andrea Sittel.
The A to Z time trials is clocks that move a different time frame.
Napoleone lebt mit ihrer Kunst. Das Haus ist die Galerie.
And we change organically.
Wir wechseln das im Laufe des Jahres ganz organisch. Werke kommen und gehen.
Pieces come and go.
Es gibt jedoch einige Werke, die werden nie abgehängt. Darunter Gemälde von Margherita Manzelli, Gada Amer und Lisa Juskava.
These are the pieces I started collecting with.
Das sind die Werke, mit denen meine Sammlung begonnen hat. Die sind wie Familienfotos für mich. Ich will diesen Moment, als ich zeitgenössische Kunst entdeckt habe, nie vergessen. Das hat mein Leben komplett verändert.
Changed totally my life.
Napoleone lebte damals in New York, im New York der 1990er. Sie entdeckte Künstlerinnen wie Cindy Sherman, Barbara Kruger und Jenny Holzer.
It was the center of contemporary art.
Das allererste Werk, das Napoleone kaufte, war ein Schwarz-Weiß-Foto einer amerikanischen Fotografin.
Her name is Carol Shedford.
Ihr Name ist Carol Shedford. Das Bild zeigt Seifenblasen. Und in den Blasen sieht man Frauen. Mal ein Gesicht, mal ein ganzer Körper. Aus der Ferne sieht es abstrakt aus, aber dann kommt man näher und sieht die Körperteile von Frauen. Es ist wunderschön.
And from far away it looks very abstract, and as you approach it you can see these fractions of bodies of women, and it's beautiful.
Als Napoleone das Foto kaufte, traf sie eine Entscheidung, die ihre Sammlung bis heute definiert.
Ich wollte meine Sammlung zu einem Chor weiblicher Stimmen machen. Stimmen, die im Laufe der Kunstgeschichte zum Schweigen gebracht wurden.
Choir of female voices through my collection, voices that have been silenced in art history.
Eine strategische Entscheidung sei das nicht gewesen, sagt Napoleone und nippt am Espresso. Vielmehr eine Herzensentscheidung.
And at the same time, I knew the imbalance in the commercial galleries and
ich kannte das Ungleichgewicht in den kommerziellen Galerien und in den Museen zwischen männlichen und weiblichen Künstlern, die Diskriminierung von Künstlerinnen. Ich bin Feministin, was auch immer das heute heißt, und ich verstand einfach nicht, warum wir nur aufgrund von Gender-Angelegenheiten so viele Talente verpassten.
I was not really understanding why, first of all, we were missing so much talent out of just gender issues.
Napoleone steht auf und führt durchs Haus.
This is Berta Fischer, is a German artist.
Schnell wird deutlich, die Sammlerin mag ungewöhnliche, manchmal auch laute, grelle Werke.
Colors and texture surface. I just adore this piece.
Irgendwann reichte es Napoleone aber nicht mehr, nur privat weibliche Kunst zu sammeln. 2015 startete sie die Initiative XX und tat sich mit der britischen Contemporary Art Society zusammen.
And every year we identify a regional museum.
Jedes Jahr wählen wir ein Museum aus, ein Museum außerhalb Londons. Und dann spenden wir der Museumssammlung ein bedeutendes Werk einer Künstlerin.
A significant work by a female artist into the collection of the museum.
Für ihre eigene Sammlung kauft Napoleone 10 bis 20 Werke pro Jahr. Wie viel sie pro Kunstwerk ausgibt, schwankt, doch sie hat sich eine Grenze gesetzt. Eine, die sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat.
It's growing a little bit, because back then you could buy an incredible.
Früher bekam man ein bedeutendes Werk eines jungen Künstlers für $4,000. Heute ist das nicht mehr so. Meine Obergrenze liegt deswegen nun bei 50.000.
50.000 probably.
Aber von Werken mit so einem Preisschild kaufe ich nur wenige pro Jahr.
You know, the pieces that I buy for that price tag in a year.
Napoleone empfängt regelmäßig Besucher in ihrem Haus. Sie veranstaltet Abendessen für bis zu 80 Gäste, um Spenden für Kunstprojekte zu sammeln oder auf Ausstellungen aufmerksam zu machen. Und auch Museumsgruppen empfängt sie nach Absprache. Aber die Menschen, die mehr von dieser extravaganten Sammlung gesehen haben als irgendwer sonst, ist Napoleones Familie.
Meine Kinder sind inmitten von Kunst aufgewachsen. Sie sind heute 18 und 16 Jahre alt. Ich denke, ich hoffe, es war eine augenöffnende Erfahrung für sie, von so viel verrücktem Zeug umgeben zu sein. Ich hoffe, dass es ihr Bewusstsein erweitert hat.
To just be surrounded by crazy stuff and to be really expanding their mind.
Valeria Napoleone über ihre Privatsammlung in London im Stadtteil Kensington. Und morgen in unserer Serie über private Sammler geht es nach Mainz zu Gerhard Meerwein. Der hat sich auf Collagen der Nachkriegszeit spezialisiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Gabi Wuttke.
Er drehte mit Charles Aznavour, Catherine Deneuve und Jane Birkin Jean-Pierre Mocky. Heute ist der französische Regisseur Spezialist für schwarze Komödien im Alter von 90 Jahren gestorben. Le Monde würdigt den in Nizza geborenen Sohn polnischer Einwanderer als den, Zitat, vielleicht erfinderischsten, produktivsten, anarchistischsten der französischen Regisseure. Nach seinem letzten großen Erfolg, Mord aus Versehen, wurde es nach 1987 ruhiger um ihn. Aber bis zuletzt drehte Mocky Filme, die in keine Schublade passen. In Äthiopien haben Forscher die älteste menschliche Ansiedlung in einer Hochgebirgsregion entdeckt. Schon vor 40.000 Jahren lebten Menschen dort. Udo Büllmann.
Die Fundstelle liegt 700 Meter unterhalb des Gletschers im äthiopischen Bale-Gebirge. Die Gipfel sind bis zu 4.300 Meter hoch. Dort oben sicherten nach Erkenntnissen der Forscher drei Dinge das Überleben der Menschen. Schmelzwasser stillte den Durst, Vulkanglas diente als Speerspitze für die Jagd auf Riesenratten. Diese übergroßen Ratten wurden auf offenen Feuern gegrillt, wie Zahnreste zeigen.
Milo Rau ist ab Ende des Monats in der europäischen Kulturhauptstadt Matera, die für ihre Höhlen berühmt ist. Dort wird der Schweizer Theaterregisseur und Intendant sich mit der Bibel beschäftigen. Das neue Evangelium soll sein Film heißen. Gedreht wird sowohl mit nach Italien Geflüchteten als auch mit Schauspielern der Jesusfilme, die Pier Paolo Pasolini und Mel Gibson in Matera drehten. Anfang September wird dann ein Marsch aus den süditalienischen Flüchtlingslagern die Kampagne Revolte der Würde eröffnen. Von 148 Twitter-Nachrichten mit den Hashtags Flüchtling und Asylant sind 28% Hassbotschaften. Diese Stichprobe hat die Informationswissenschaftlerin Melanie Siegel in Darmstadt gemacht. Zusammen mit anderen Forschern arbeitet sie an einer automatischen Erkennung von Beleidigungen im Internet. Auf der Kurznachrichtenplattform verbreiteten rund 5% der Teilnehmer Hassbotschaften, die schätzungsweise über ein Drittel aller Nachrichtentweets ausmachten. Was wäre Game of Thrones ohne David Benioff und Dan Weiss? Das hat sich auch Netflix gefragt und die beiden Produzenten vom Konkurrenten HBO abgeworben. Die beiden hätten einen Vertrag mit mehreren Jahren Laufzeit unterschrieben, teilte Netflix mit. Die Freude sei groß, die meisterhaften Geschichtenerzähler begrüßen zu dürfen. Medien raunen, der Wechsel habe eine neunstellige Summe gekostet.
Sziget, das Festival in Budapest, steht inzwischen für ein jährlich wachsendes Musikevent. Letztes Jahr kamen 500.000 Besucher, weit über die Hälfte aus dem Ausland. Ein schöner kommerzieller Erfolg, aber Sziget beansprucht für sich ja auch immer noch gesellschaftskritisch, ja vielleicht sogar revolutionär zu sein, und das in einem autoritär geführten Land. Unser Kritiker Jörg Taschmann ist seit gestern dort und wir wollen Ihnen den Auftritt der Schimpansenforscherin Jane Goodall nicht vorenthalten.
You're all really here to listen to music, and chimpanzees don't sing. But if I were to greet you in chimpanzee, I would say...
Ja, das kann sie noch gut, die inzwischen 85-jährige Jane Goodall. Aber beim Siegert, Jörg Taschmann, da hätte man sie ja vielleicht doch nicht erwartet, oder?
Aber das ist eben genau dieses Alleinstellungsmerkmal dieses Festivals, was eben viel mehr ist als ein Musikfestival, sondern eben auch das größte multikulturelle Ereignis in Ungarn. Man ist erfolgreicher als die Formel 1, man zieht auch mehr Touristen als die Formel 1 und man hat sich immer auf die Fahnen geschrieben, dass man für ein offenes, dass man für ein tolerantes Miteinander ist, dass man alles akzeptiert, sei es sexuelle Identität, seien es politische Richtungen. Und das hat man immer versucht zu bedienen und jetzt gibt man sich natürlich sehr grün, sehr für die Umwelt und deswegen hat man dann auch Jane Goodall eingeladen, die in ihrer kurzen 10-minütigen Rede vor zigtausenden jungen Festivalbesuchern eben auch sagte, Schimpansen hätten mit den Menschen auch das gemeinsam, dass sie manchmal so macho-mäßig sind, wie das eben auch männliche Politiker sein können. Da gab es dann auch viel Gelächter für.
Ja, schade, dass sie keinen Affen mitgebracht hat. Wie gesellschaftskritisch kann denn ein privates Festival sein, das seit 2 Jahren einem amerikanischen Eigentümer gehört?
Ja, das gehört der amerikanischen Firma Providence Equity Partners, die sich gleich mehrere Musikfestivals in Europa unter den Nagel gerissen haben. Und das hat aber auch was Gutes, weil das ist ein amerikanischer Eigentümer. Bisher war Siegert ja in den Händen der Macher. Es war immer ein politisch unabhängiges und auch ein wirtschaftlich unabhängiges Festival, hat kaum Gelder des Staates angenommen, um auch unabhängig zu bleiben. Und eigentlich ist es ganz gut, dass es einen amerikanischen Investor und Eigentümer gibt, weil da wird sich die Regierung nicht so schnell herantrauen und da lässt man die Siegert-Macher einfach auch nach wie vor das freie Programm machen und die Amerikaner mischen sich übrigens nicht ein. Es besteht höchstens die Gefahr, dass sie das Festival in ein paar Jahren verkaufen, weil sie das gewinnbringend eventuell wieder loswerden möchten.
Es gibt auch einen Slogan wie jedes Jahr und dieses Jahr heißt er Join the Revolution. Wie ist das denn zu verstehen?
Also man hat sich schon vor Jahren ja in Island of Freedom, also Insel der Freiheit, umbenannt. Das war natürlich auch ein bisschen ein Seitenhieb auf Viktor Orban und seinen Ausspruch des illiberalen Staates. Ich habe mit Gesa Csokvadi, einem ungarischen Kulturjournalisten, geredet, was er von diesem Festival-Slogan hält. Und er kommt eigentlich seit Beginn des Siget auf dieses Festival. Hören wir zu, was Gesa Csokvadi darüber zu sagen hat.
Die Frage, wie glaubhaft der Slogan Join the Revolution ist, ist eine interessante Frage des Blickwinkels. Siget ist ja eine Insel und wenn man auf das Siget Festival geht, erhält man einen Pass. Es ist also wie ein anderes Land im Land. Was sich hier abspielt, ist für Ungarn also nicht gültig. Die Mehrheit der Siget-Besucher sind keine ungarischen Staatsbürger, sondern Europäer, also Weltbürger. Hier kann also diese Revolution auch funktionieren. Aber diese Massenhysterie, die gestern teilweise beim Ed Sheeran-Konzert ausbrach, ist ja auch eine Form der Revolution, oder?
Ich muss das vielleicht noch ein bisschen erläutern für all die, die das nicht verstehen mit dem Pass. Siget ist sozusagen eine Insel im Norden von Budapest, oberhalb der Margareteninsel. Und man kann, wenn man als Besucher da hinkommt, so einen künstlichen Pass bekommen. Der sieht aus wie ein echter Pass. Da kann man sein Foto reintun. Man kann so auf verschiedene Stationen gehen und sich Stempel geben lassen. Das ist so eine Spielerei der Veranstalter, die sie vor Jahren einmal eingeführt haben und die von den Festivalbesuchern sehr gerne angenommen wird.
Und jetzt haben wir gerade schon ein Stichwort gehört, nämlich Ed Sheeran, das Konzert von gestern. Waren Sie da auch?
Oh ja, da war ich und ich habe noch nie ein Siget-Konzert gesehen, was so voll war wie gestern. Es waren 95.000 Leute auf der Insel. Das hat auch ein bisschen zu Panikattacken bei einigen Zuschauern geführt. Also es war vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Ansonsten ist er hier gefeiert worden, ebenso von den Ungarn wie von den ganz vielen. Etwa die Hälfte der Besucher des Siget kommen ja von überall aus der Welt, hauptsächlich natürlich aus Europa. Und mir persönlich war das ein bisschen zu eintönig. Aber der junge Mann war sehr sympathisch, war zum allerersten Mal überhaupt in Ungarn und aus Sicht der Macher und auch des Publikums, was extra für ihn gekommen ist, es war auch eine Familienveranstaltung, habe viele Kinder gesehen, viele Eltern gesehen, war das natürlich ein Riesenerfolg.
Und zeigt vielleicht dann auch ein bisschen in Richtung Mainstream.
Ja, das ist ja immer das Schwierige bei so einem Festival. Siget zeigt ja nun nicht nur, hat ja nun nicht nur die Rock- und Popmusik oder auch die elektronische Musik auf der sogenannten Mainstage, also auf der Hauptbühne, sondern man hat sich eigentlich damit ausgezeichnet, dass es so ein halbes Dutzend weiterer Bühnen gibt, wo ganz unterschiedliche Musikrichtungen gespielt werden. Und da muss ich jetzt leider sagen, eine der wichtigsten Bühnen ist in diesem Jahr weggefallen. Das war die sogenannte Weltmusikbühne. Das war für mich immer so die zweitwichtigste des Festivals. Da konnte man eben genau das Gegenteil zu dem sehen, was auf der großen Bühne stattfand. Und das hat man klammheimlich einfach ein bisschen sterben lassen. Es gibt diese Weltmusikbühne eben nicht mehr. Und da habe ich in den vergangenen Jahren wirklich großartige Konzerte gesehen. Und das ist vielleicht ein Augenzeig darauf, dass mit den neuen amerikanischen Partnern oder Eigentümern man sich einfach gesagt hat, wir investieren mehr Geld in teure Stars und dann eben so viele, die bei der Weltmusik waren, die nicht immer ausreichend besucht war, das sparen wir dann dafür im Gegensatz ein.
Sie sind ja schon seit 2007 regelmäßig bei diesem Festival dabei. Wie hat sich das denn entwickelt in Ungarn und vielleicht auch für Osteuropa?
Also man muss einfach sagen, Sziget war allein in Osteuropa und ist deshalb eben auch so wahnsinnig stark besucht worden, eben auch von den Leuten aus den umherliegenden Ländern. Aber Sziget ist eben so erfolgreich geworden, hat so viele Stars nach Osteuropa geholt, die vorher nie gespielt haben. Ed Sheeran hat gesagt, er war das erste Mal in Ungarn, aber es gab in den vergangenen Jahren eben auch Bands wie R.E.M. oder Prince, wie er noch gelebt hat, die hier gespielt haben, die ersten Konzerte überhaupt in Ungarn gegeben haben. Und nun gibt es beispielsweise in Rumänien, in der Slowakei und Polen auch ziemlich wichtige Festivals, die versuchen, diesen Erfolg von Sziget natürlich auch so ein bisschen mitzunehmen. Insofern hat Sziget sehr viel bedeutet, nicht nur für Ungarn, sondern eben auch für Osteuropa. Und der Musikgeschmack, der früher noch sehr unterschiedlich war zwischen den Ungarn und, sagen wir mal, den Nicht-Ungarn oder den Westeuropäern, der gleicht sich an. Das hat man eben bei einem Konzert wie Ed Sheeran ganz klar gesehen. Aber man muss eben auch sagen, gewisse Genres, die hier in Ungarn sehr viel populärer waren, beispielsweise Hardrock, Heavy Metal, Bands wie Iron Maiden, das alles findet nun beim Sziget nicht mehr statt, ebenso wenig eben wie die Weltmusikbühne.
Jörg Taschmann über das Sziget Festival noch bis zum 14. August in Budapest. Dankeschön.
Gerne.
Quentin Tarantino hat die Geschichte in seinem neuen Film verarbeitet und er ist bei weitem nicht der Einzige, der sich der Faszination eines brutalen Mordes hingab, den nämlich durch die Manson Family an der Schauspielerin Sharon Tate und vier weiteren Personen. 50 Jahre ist das morgen her. Charles Manson mit seinem auf die Stirn tätowierten Hakenkreuz geriet zum Inbegriff des Bösen, aber irgendwie eben auch zu einer düsteren Pop-Ikone, an die Katharina Wilhelm in Los Angeles erinnert.
Was genau hat die Manson-Familie dazu gebracht, 7 Menschen auf grausamste Weise umzubringen? War es etwa tatsächlich auch der Beatles-Song Helter Skelter, übersetzt etwa Holter die Polter, der Charles Manson eine apokalyptische Vision beschert haben soll und der dann die Morde in Auftrag gab?
What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it. I have it here.
Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe Leute, die das für mich erledigen. Ich muss es nur denken, so Manson. Tatsächlich war Manson selbst nicht an den Tatorten gewesen. Am 9. August 1969 hatte er 4 Mitglieder der Manson Family in die Villa der hochschwangeren Schauspielerin Sharon Tate, die damalige Ehefrau von Roman Polanski, geschickt. Tate und deren Freunde, die zufällig zu Gast waren, wurden grausam getötet. Am darauffolgenden Tag wurden die Supermarktkettenbesitzer Leno LaBianca und seine Frau Rosemary umgebracht. Wie in einem schlechten Horrorfilm schrieben die 3 Frauen und ein Mann mit Blut Worte an die Wände. Schwein zum Beispiel. Und auch Helter Skelter, wie eben der Beatles-Song. Die Taten waren Teil einer irren apokalyptischen Idee Mansons. Er wollte einen Rassenkrieg zwischen Schwarzen und Weißen provozieren und dann die Weltherrschaft an sich reißen. Bereut hat Manson das alles nie.
There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of.
Es gebe keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Er habe nichts gemacht, wofür er sich schämen müsste, so Manson.
Maybe I should have killed 400-500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something.
Ich hätte noch mehr Menschen töten sollen, so um die 500, dann würde ich mich jetzt besser fühlen. Dann hätte ich auch das Gefühl, der Gesellschaft was geboten zu haben. In vielen Interviews, die mit ihm im Gefängnis geführt wurden, inszenierte sich Manson mal ungehalten, aggressiv und verrückt. Auf seine Stirn ließ er sich ein Hakenkreuz tätowieren. Seine Anhänger kamen ihm im Gefängnis nicht abhanden. Im Gegenteil. Viele Frauen schrieben ihm Liebesbriefe, verehrten ihn bis zu seinem Tod im November 2017 als eine Art Heiligen. Und Manson spielt auch 50 Jahre nach den Taten und 2 Jahre nach seinem Tod eine wichtige Rolle in den USA. Eine Mischung aus Faszination und Grusel, der sich einige Touristen hingeben, beispielsweise bei einer Bustour, die zu den Schauplätzen der Morde in Los Angeles fährt.
So the LaBianca house is the next one coming up on the left. That's the living room where Mr. LaBianca was murdered. His body was found about 7 feet straight back from the window. Mrs. LaBianca was killed in the master bedroom.
Die Morde an Sharon Tate und den anderen werden noch immer analysiert und dadurch auch erhöht. Eine Auffassung ist beispielsweise, dass sie eine Art psychischer Angriff auf Amerika selbst darstellten. Eine unvermeidliche Folge der Hippie-Kultur der 60er Jahre. Und auch eine Folge der giftigen Strahlkraft Hollywoods, der Traumort, an den es Manson selbst zog, um Sänger zu werden. Doch die Manson-Anhänger waren weniger Hippies als Anhänger einer Sekte. Charles Manson, der Sektenführer, ein charismatischer, aber offensichtlich psychotischer, machtbesessener und hochmanipulativer Krimineller. Die drehbuchreifen Taten der Frauenverführer Charles Manson, all das hatte großen Einfluss auf die amerikanische Popkultur. Der Künstlername des Rocksängers Marilyn Manson zollt dem unter anderem Tribut. In diversen Filmen wurden die Manson-Morde verarbeitet, jüngst von Regisseur Quentin Tarantino. Sein neuester Film Once Upon a Time in Hollywood erzählt zum Teil auch davon. Eigentlich war der Filmstart in den USA für diese Woche geplant. Weil das Datum parallel zum Jahrestag der Morde als unpassend empfunden wurde, lief der Film in den USA bereits an.
Und wie gesagt, ab nächster Woche in den deutschen Kinos der neue Tarantino, in dem die Manson-Morde behandelt werden. Katharina Wilhelm berichtete aus Los Angeles. Und hier bei Fazit jetzt die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander.
Dieses Land braucht mich nicht, weil es so selbstzentriert ist, poltert Ai Weiwei in der Tageszeitung Die Welt. Natürlich wäre das eine schöne Gelegenheit zu fragen, wie selbstzentriert eigentlich Ai Weiwei ist, aber die verpasst Hans-Georg Rodek leider. Stattdessen formuliert der wohl berühmteste chinesische Künstler seine Kritik. Deutschland ist keine offene Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die offen sein möchte, aber vor allem sich selbst beschützt. Die deutsche Kultur ist so stark, dass sie nicht wirklich andere Ideen und Argumente akzeptiert. Es gibt kaum Raum für offene Debatten, kaum Respekt für abweichende Stimmen. Ein Beispiel, fragt Rodek, und Ai Weiwei antwortet: Dreimal ist es mir passiert, dass ich in ein Taxi stieg und der Fahrer, als er mich sah, einfach nur gesagt hat, raus. Nun sind das drei wirklich ekelhafte Fälle von Rassismus, aber sie erklären leider nicht die starken Vorwürfe, dass es beispielsweise keinen Raum für offene Debatten gäbe. Konkreter wird der Künstler, der seit 4 Jahren in Berlin lebt, Deutschland nun aber verlassen will, wenn es um das Verhältnis zu seinem Heimatland geht. Sehen Sie, Deutschland pflegt stärkere Beziehungen zu China als jemals zuvor. Die Zukunft der deutschen Industrie hängt völlig von China ab. Die chinesische Regierung wiederum steckt alle Menschenrechtsanwälte ins Gefängnis, verbietet Besuche von ihren Familien und wenn ihre Strafe abgesessen ist, verschwinden sie spurlos. Deutschland fragt nicht, was aus ihnen geworden ist, die USA fragen nicht. Und dieses Weggucken des Westens habe, so Ai Weiwei in der Welt, eben auch Auswirkungen auf die Kunst. In 40% der Filme, die aus Hollywood kommen, steckt inzwischen chinesisches Geld. Und jeder Produzent will mit seinem Film nach China, in diesen Riesenmarkt. Es ist wie ein Goldrausch. Deshalb nehmen die Produzenten jeden Satz, der dem Zensor nicht gefällt, heraus. Die westliche Welt taucht hingegen laut Melanie Mühl von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in eine Welle der Niedlichkeit ein. Handyhüllen, die aussehen wie Mini-Pelz-Dolas, Emojis mit aufgerissenen Augen, die Omnipräsenz des auch bei Erwachsenen beliebten japanischen Kätzchens Hello Kitty. Millionenfach geteilte Filme vergnügt planschender Gürteltiere, It-Girls, die bei Instagram mit per App kreierten Hundenäschen und Schlappöhrchen posieren und die Zwischenkollektionen der Luxusmarke Moschino, die derart bunt, verspielt und kindisch ist, als sei Fasching. Das kann man natürlich als Realitätsverweigerung diagnostizieren, die fluffige Filterblase als Schutz gegen die Horrornachrichten aus aller Welt. Aber Mühl hat auch noch die Erklärung eines Gastprofessors vom Londoner King's College parat. Der heißt Simon May und behauptet, dass Donald Trump seine Wahl zum amerikanischen Präsidenten auch seinem Cute-Faktor verdanke. Auf den ersten Blick scheint das weit hergeholt. Andererseits spricht Trumps Präsenz als kindlich störrische Figur in der Populärkultur durchaus für einen gewissen Niedlichkeitsfaktor im Sinne von May, so Mühl in der FAZ. Und wer an dieser Stelle nicht über den Niedlichkeitsfaktor von Donald Trump nachdenken möchte und sich in der Kulturpresseschau einfach nur einen schönen, feuilletonmäßigen Feuilletonsatz wünscht, der bekommt ihn zum Schluss von Dietrich Dietrichsen in der Taz geschenkt, der in einer Musikkritik über den amerikanischen Künstler Blue Jean Tyranny schreibt: Da perlt der Yachtrock über ein Akkordgerüst, gediegen eingerichtet wie ein kalifornisches Case-Study-Haus. Ein künstlich schmachtendes Saxophon-Solo legt sich darüber, um von einer silbrigen Synthi-Folie gespiegelt, in aufdringlich hübsche Ostinati überzugehen und wegzutrippeln wie ein etwas überdrehter Tanzroboter. Und genau das versuchen wir hier jetzt auch, wegzutrippeln wie ein etwas überdrehter Tanzroboter.
Die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine gute Nacht.